Zu Gast in der Gesprächszeit ist heute der Politologe Lothar Probst. Er ist Professor an der Universität Bremen. Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte Parteien- und Wahlforschung. Das klingt erstmal trocken, aber hier ist einer unterwegs mit weitem Blick. Lothar Probst beforscht das gesamte Feld der politischen Kultur. Er beobachtet Veränderungsprozesse und erklärt sie nicht nur seinen Studenten auf besondere Weise, wofür er übrigens in diesem Jahr mit einem Preis geehrt wurde, sondern auch einem größeren Publikum. Wir dürfen sagen, Lothar Probst ist so etwas wie Bremens Exportschlager in Sachen Politikvermittlung. Vor allem in Wahlzeiten und in den TV-Expertenrunden ist er immer dann dabei, wenn es darum geht, Entwicklungen einzuschätzen. Dafür braucht es unter anderem auch eine Vorstellung davon, wie die Veränderungen eingebettet sind in internationale und größere Kontexte. Über all das wollen wir heute sprechen. Lothar Probst, gehen wir aber zunächst einmal ein Stück zurück. Wann haben Sie Ihre besondere Leidenschaft für die Politik entdeckt?
Ja, das hat schon relativ früh angefangen, während meiner Schulzeit. Da gab es an der Schule, an der ich damals war, Gymnasium in einer mittleren Kleinstadt Minden, Westfalen, eine Aktion Roter Punkt, die ich mit anderen Schülern und auch Lehrlingen zusammen organisiert hatte. Die Preise für Schülerfahrkarten und Lehrlingsfahrkarten sollten drastisch erhöht werden. Das fanden wir unangemessen und in großer Naivität, wie ich heute sagen würde, haben wir damals so eine kleine Initiative gegründet, haben selber Flugblätter hergestellt und daraus entstand dann so eine richtige kleine Lawine. Roter Punkt, das hieß damals, Leute, die Fahrgäste mitnehmen wollten, klebten sich einen roten Punkt ins Auto, fuhren an den entsprechenden Bushaltestellen vor und transportierten die Fahrgäste und die Busse blieben leer.
Ich glaube, viele unserer Hörer kennen diese Aktion Roter Punkt, denn die war dann nachher bundesweit tatsächlich ja, sehr populär eine Weile lang.
Das Initiativrecht dafür will ich mir jetzt nicht zuschreiben. Also wir waren aber halt eine junge Gruppe, die ganz unbefangen an diese Sache herangegangen sind. Und wir waren dann selber erstaunt, wie erfolgreich die Aktion gelaufen war. Und da habe ich so ein bisschen die erste Leidenschaft eigentlich für das politische Handeln entdeckt.
Dass man was bewegen kann vielleicht auch.
Genau.
Und auch aus der eigenen Generation heraus müssen wir uns das so vorstellen. Viele ihrer Generation haben ja das Politikfeld nicht entdeckt im Elternhaus. Da wurde eher geschwiegen oder wurden Debatten nicht so recht geführt, aber dann in der eigenen Generation, in der Schule und später in der Uni.
Es war durchaus so, dass wir auch zu Hause heftig diskutiert haben. Mein Bruder, der 5 Jahre älter ist, der war schon im Studium. Der brachte dann auch hin und wieder mal Flugblätter mit. Und die habe ich als junger 14-, 15-Jähriger wissbegierig aufgenommen. Und wir haben schon auch im Elternhaus heftig über Vergangenheit diskutiert, wo es auch lautstark zuging. Ich habe mich also in dieser Zeit immer auch schon sehr stark für Geschichte, auch für deutsche Geschichte interessiert. Dieses Interesse und diese Leidenschaft für die Politik habe ich dann auch mit ins Studium genommen. Und da kam eigentlich meine eigene politische Biografie erst so richtig in Fahrt.
Sie kam richtig in Fahrt. Sie haben was studiert, was sich konsequent, glaube ich, anschließt an das, was Sie eben erzählt haben. Geschichte, Politik und Deutsch, glaube ich. Sie sind dann zunächst mal Lehrer geworden und haben 6,5 Jahre an der Schule gearbeitet. Mit was für einer Triebkraft sind Sie da unterwegs gewesen? Viele junge Lehrer damals wollten ja wirklich was verändern in der Gesellschaft.
Ja, im Studium gab es auch diesen Impuls, Schülern etwas beizubringen, Gesellschaftskritisches beizubringen, sie aufzuklären. Mit diesem Gedanken bin ich dann auch nach dem Studium in die Schule gegangen. Aber man prallt doch erstmal mit einer anderen Wirklichkeit zusammen. Also die Bedingungen waren, weiß Gott, nicht so, dass man ohne weiteres die Ideen, die wir hatten, diese gesellschaftskritischen Ideen an die Schüler hätte weitergeben können. Also der Wille war durchaus da, aber unterm Strich würde ich sagen, war das sehr begrenzt erfolgreich.
War begrenzt erfolgreich und dann der nächste Schritt?
Ich habe ja dann erstmal meine eigene Leidenschaft für die Politik selber dadurch kultiviert, dass ich in die Politik gegangen bin, dann Mitglied in der ersten Bundestagsfraktion der Grünen geworden. Hatte mich hier auch in Bremen politisch bei den Grünen engagiert, war dort 2 Jahre Landesvorsitzender. Und dann bot sich diese Möglichkeit, für 2 Jahre in die erste Fraktion zu gehen, nach Bonn damals noch. Das war natürlich eine turbulente Zeit, eine interessante Zeit, die mich auch sehr stark geprägt hat. Ich war damals in der Abteilung, die Deutschlandpolitik zu verantworten hatte, war der Leiter dieser Abteilung. Wir haben viele Reisen in die DDR unternommen. Ich habe viele Leute aus der DDR-Opposition in dieser Zeit kennengelernt. Und ich muss sagen, vieles, was ich über Politik überhaupt gelernt habe, was ich auch heute noch verwerten kann, wenn ich meine Studenten unterrichte, habe ich eigentlich ich in dieser Zeit gelernt. Also es gibt eigentlich keine bessere Schule, um Politik zu lernen, als selber in der Politik tätig zu sein.
Sie waren noch sehr jung.
Das war diese allererste Phase. Ich hatte das Glück, muss ich sagen, auch Leute kennenzulernen, die ja die Grünen sehr stark geprägt haben, wie Otto Schily, Petra Kelly, Joschka Fischer. Das war so die erste bewegte Phase, natürlich mit vielen Illusionen auch über das, was man im Parlament verändern kann, mit typischen basisdemokratischen Vorstellungen, die viele damals gehegt haben. Aber natürlich muss man andererseits auch sagen, der Parlamentarismus und der Kontakt auch mit anderen Milieus, anderen Parteien hat auch uns sehr stark verändert.
Ja. Warum sind Sie nicht dabei geblieben?
Ja, ich habe dann gemerkt, dass es doch auch schwierig ist, sich den Zwängen und der Disziplin einer Partei zu unterwerfen. Also es ist ja, wenn man wiedergewählt werden will, muss man sich doch auch immer wieder anpassen an die Erwartungen der Parteibasis. Das heißt, mir hat da manchmal doch eine gewisse Unabhängigkeit des Denkens gefehlt. Also ich habe mich relativ früh zu diesem Realo-Flügel bekannt und hatte einfach den Impuls, nach dieser politischen Erfahrung doch nochmal was Neues wieder auszuprobieren, was mir die Möglichkeit gibt, doch freier im Denken zu sein. Und das habe ich dann halt am Ende der 80er Jahre verwirklichen können, als ich die Möglichkeit hatte, an der Universität in ein neu gegründetes Institut einzusteigen, Institut für kulturwissenschaftliche Deutschlandstudien. Mit Wolfgang Emmerich, einem bekannten Literaturwissenschaftler hier aus Bremen, an der Spitze. Er hat dieses Institut geleitet.
Ja, ich glaube, unsere Hörer haben schon so ein bisschen Bild bekommen von Lothar Probst. Mit 14, 15 bricht jemand auf als Schüler, geht ins Offene, geht ins Weite mit einer erfolgreichen Aktion Roter Punkt. Dann kommt die Schule, wo die Wände dann ein bisschen enger rücken, wo man nicht das erreichen kann, was man sich vielleicht vorgenommen hat. Dann die Zwänge der Politik. Ich glaube, jetzt haben wir schon eine Vorstellung, wie Lothar Probst tickt, was so seine Triebfedern sind. Es muss auf jeden Fall...
Ein kleinen Teil.
Ein kleinen Teil. Ja, ja, ja. Sie sind ja nicht nur Berufsmensch.